Hallo Geier, hallo Martha, hallo liebe Zuschauer. Wir machen ein Interview mit Geier. Hallo, übers Internet.
Hallo.
Geier, meine erste Frage. Heilung und Spiritualität bedingen die einander, also in dem Sinne, dass zum Beispiel, wenn Heilung passiert, im Sinne, dass jemand seine sonst vielleicht oder früher unterdrückten Gefühle fühlt, dass die Strukturen wegfallen, dass derjenige dann so entspannt wird, dass automatisch Spiritualität, also sagen wir jetzt Meditation passiert und umgekehrt, wenn Spiritualität passiert, wenn zum Beispiel Identifikation weggefallen ist, dann kommt auch alles nach bisher Verdrängte nach oben an die Oberfläche und löst sich eventuell auf. Also irgendwie hängt Heilung und Spiritualität, hängen die sehr zusammen, oder? Siehst du das anders?
Ja, es hängt zusammen, bedingt sich aber nicht unbedingt so in meiner Sichtweise. Und ich kenne auch überhaupt keinen einzigen Menschen, der nicht identifiziert ist. Und also allein schon diese Prämisse, wenn Identifikation aufhört, ich weiß nicht, für wen das überhaupt so geschieht. Ich kenne keinen. Ich kenne zwar die Aussage, ich kenne auch die Aussage von Menschen, die gesagt haben, dass sie keine Identifikation mehr haben, aber das kann nicht sein, weil sonst würden sie gar nicht mehr reagieren, wenn man sie rufen würde.
Ja, das kann doch auch spontan passieren, ohne Identifikation. Also ich benutze das gern, dieses Bild oder diese Beschreibung, weil ich selber schon erlebt habe. Also das war dann so, dass alles war da, alle Gefühle, alle Wahrnehmungen und aber die Sachen sind passiert, ohne dass die Gewohnheit, alles auf ein Ich zu beziehen, dass die weggefallen ist. Also das war dann für mich das Wegfall von Identifikation. Also deshalb weiß ich trotzdem noch, wer ich bin und reagiere ich, wenn ich angesprochen werde.
Okay, also dann weißt du trotzdem, dass wenn Devaseto gerufen wird, dass der die Hand hebt und sagt, jo.
Ja, klar.
Ja, für mich, an meiner Sichtweise, ist das sozusagen eine Identifikation mit Devaseto, die aber auch überhaupt nicht schlimm ist oder falsch ist. Ja? Eine Identifikation mit diesem Organismus ist eine ganz gesunde Überlebens ganz gesunder Überlebensmechanismus. So sehe ich das. Und das, was du beschrieben hast, ist sicherlich auch ein heilsamer Prozess. Nichts mehr auf das oder auf das falsche Ich zu beziehen. Und Heilung scheint immer sich vertiefen zu können, in meiner Sichtweise. Also das, was in meiner Sicht vollkommen heil ist, ist das, was ich wirklich bin. Und das, was ich wirklich bin, das ist gar nicht zu erfassen. Aber in der Selbsterforschung wird bemerkt, dass das, was ich bin, das ist überall, dem fehlt nichts, ja, da ist dem ist nichts zu viel und nichts zu wenig. Und das scheint das Einzige zu sein, das ich kenne, was heil ist.
Ja, es ging um die Frage der Identifikation oder Nicht-Identifikation und ob es das überhaupt gibt, gar keine Identifikation mehr und eben um Heilung und Spiritualität.
Ja, es gibt sicherlich Momente, wo keine Identifikation bewusst ist und auch keine Identifikation stattfindet. Aber ich kenne zum Beispiel gar keinen Menschen, ne, der das nie, der keine Identifikation mehr hat und das konstant oder sowas. Ne? Wir können aber sicherlich wie du das schon gesagt hast, bemerken, okay, das, was da auftaucht, das hat nicht unbedingt was mit mir zu tun, ist nicht unbedingt meins. Das sind Muster, das sind Verhaltensweisen, die aufgrund irgendwelcher, ja, möglicherweise traumatischen Erfahrungen, die mal geschehen sind, sich so etabliert haben. Und das, was ich bin, was immer das auch ist, erkennt diese Muster.
Und das Erkennen ist quasi der Weg dazu, dass sie sich lösen.
Es kann sein, dass sich Muster gar nicht lösen, weil viele sind so lange geprägt aus der ganz frühen Kindheit und pränatal teilweise auch. Ja. Und was passieren kann, ist, dass man, wenn diese Muster irgendwie, wenn sie ablaufen, eine innerliche Störung verursachen oder irgendetwas verursachen, die mir jetzt hier nicht mehr erlauben, im Frieden zu sein oder zu genießen oder angstfrei zu sein, obwohl ich angstfrei sein könnte, weil nichts Bedrohliches gerade da ist, dass ich mit diesen Mustern lerne, anwesend zu sein oder so präsent zu sein, dass man nicht mehr in diese alten Überlebensstrukturen eintauchen muss, die es dann unangenehm machen, das Hiersein.
Ja, und wenn sowas wegfällt, dann ist eben das, was wir wirklich sind, was man nicht beschreiben kann, dann ist das irgendwie mehr im Fokus oder präsenter da, oder wie soll man das beschreiben?
Ich würde sagen, wenn hier etwas geschieht, sozusagen, dass ich voll und ganz bemerke, hier droht mir gerade keine Gefahr. Und das kann ich durch Orientierung und so weiter bemerken. Also durch Orientierung, das heißt durch Augen, Ohren und natürlich der Mind kann das auch registrieren, ne? Aber wenn es über die Augen und Ohren registriert wird, ist es eine Information, die direkt ins zentrale Nervensystem geht. Und von hier, und dann bin ich hier sicher. Das heißt, jetzt kann ich mich einlassen auf Meditation oder Spiritualität. Während wenn hier im Nervensystem sozusagen eine Information stattfindet, unbewussterweise, hier herrscht Gefahr, dann will mein Nervensystem alles in Bewegung setzen, dass ich hier weggehe oder mich auf einen Kampf vorbereite. So, und wenn ich merken kann, okay, ich bin hier sicher, dann kann sich das ganze System viel mehr einlassen auf Meditation.
Was ist für dich dann Meditation?
Ja, ich nehme es jetzt, weil du diesen Begriff genommen hast. Meditation wäre quasi ein Einlassen auf diesen Moment und eine in meinem, wie ich es sehe, Selbsterforschung. Also zu wissen, wer ich bin und da zu ruhen mit der Aufmerksamkeit. Weil in das, was ich bin, habe ich vorhin schon mal so erwähnt, das ist heil, das ist Frieden, das ist die Basis für alles.
Das heißt ja dann, dass man im Grunde genommen diese Traumata oder Muster auflösen muss, um sich eigentlich seiner wahren Natur erst wirklich widmen zu können, damit dieser Mechanismus nicht in Gang gesetzt wird, oder?
Nein, das heißt es nicht, denn zum Beispiel in meiner eigenen Erfahrung ist auch in diesem Organismus sind Traumatisierungen geschehen. Man könnte also sagen, dieser Mensch ist traumatisiert und trotzdem ist es gelungen, mit all diesen Traumatisierungen in die Selbsterforschung zu gehen und zu erkennen, dass das, was ich bin, ganz was anderes ist, als ich dachte, was ich wäre. Und es war sogar möglich, länger in diesem Wissen zu ruhen. Und das ist jetzt kein Wissen, sage ich mal, was angeeignet ist, sondern ein direktes Wissen. Und trotzdem geschah es dann immer wieder auch, dass obwohl ich in diesem Frieden oder in dieser Stille ruhen konnte, dass Dinge geschehen sind, wo ich im Nachhinein bemerkt habe, Mensch, da hast du vollkommen unpassend reagiert, vollkommen übertrieben. Und in diesen kurzen Momenten schien es so, als hätte ich von Selbsterfahrung oder Selbstverwirklichung oder Frieden oder Stille oder Satzang noch nie was gehört. In dem Moment hat etwas reagiert und es schien so, als fährt ein Teil des Gehirns runter, der auf einmal nicht mehr in der Lage ist, vernünftig sozusagen zu reagieren. Also, und in meiner Sicht sind viele, viele, viele traumatisierte Menschen, die im Satsang auftauchen. Und weil für viele Traumatisierte scheint die Erleuchtung die einzige Rettung zu sein.
Eine interessante Frage, was mich da beschäftigt, wie hat das System dann trotz der Traumatisierung, weil es ja dann eigentlich eben zu einer Fluchtreaktion schneller dann auch sich bewegen lässt, wie hat es dann geschafft, in dieser Stille und in dieser Ruhe damit da so zu verweilen? Oder war das einfach so?
Ja, diese Stille und dieser Frieden war eine enorme Ressource und immer wenn meine Aufmerksamkeit dahin ging, dann kam im Erleben sowas, ach Gott sei Dank gibt's das. Also so ein, ja, da war ein Erkennen, in dem war dann ein Erkennen oder ein Loslösen sozusagen von diesem Organismus. Also ein Bemerken, dass das hier, das bin ich gar nicht. Vorher war immer das Denken, das bin ich. Ja? In dieser ganzen Selbsterforschung wurde dann auch klar, dass selbst die Identifizierung mit dem Körper sehr oberflächlich ist und eine Identifizierung mit den Gedanken viel stärker ist. Und was mir dann wirklich geholfen hat, war Traumaarbeit zu machen. Und über einen Freund bin ich dann an Somatic Experiencing geraten, eine Traumaarbeit, die ich dann tatsächlich ausprobiert habe. Also ich habe dann Sitzungen genommen und merkte, was das für eine starke Auswirkung hatte. Eine Stunde dieser Traumaarbeit und dann eine Woche später nochmal eine, wie dass ich dann gesagt habe, boah, das ist ja enorm, was da passiert. Das will ich lernen, da habe ich dann Trainings gemacht und habe mich sozusagen ausbilden lassen in dieser Arbeit und habe das vertieft, habe also viel Traumatherapie dann selbst gemacht. Und das war sehr hilfreich, um zu lernen, wie mit diesen Mustern umzugehen, wenn hier auf einmal es so erscheint, als müsste ich unbedingt weg hier.
Das heißt, du hast ja auch eben gesagt, dass viele Menschen mit oft sehr traumatisiert oder traumatisierte Leute eher in den Satsang gehen, um sich, weil sie eben vielleicht auch in dieser Stille oder in dem Erwachen die einzige Chance sehen, dem, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, zu entkommen oder da eine einzigste Lösung sehen. Das heißt, eine gewisse, gerade bei vielleicht schwerer traumatisierten Menschen, kann so eine Traumaarbeit schon eine große Hilfe sein.
Absolut, absolut. Ich wünsche es jedem, der mit Traumatisierungen zu tun hat und die zu die erkennt, dann irgendwann zu einem Helfer oder Therapeuten oder wie immer man denjenigen nennen möchte oder Unterstützer zu kommen, der diese Möglichkeiten kennt, auf der Körperebene zu arbeiten mit den Menschen, denn da sind die Traumata gespeichert auf der Zellebene und gar nicht so sehr im Seelischen oder in der Psyche oder so. Und das wünsche ich eben, dass er dazu jemanden finden kann, der die Qualität auch hat, das Nervensystem zu lesen und denjenigen zu unterstützen.
Also auch für den Erwachensprozess kann das notwendig sein oder zumindest in diesen totalen Frieden zu fallen.
Ja, mit Erwachen, das ist nicht so unbedingt mein Thema. Es gab's lange Zeit, ja, irgendwann hieß es, dass das Wichtigste wäre, zu erwachen. Aber ja, um in Frieden zu ruhen, langfristig im Frieden zu ruhen, halte ich das für sehr, sehr hilfreich, auch Traumaarbeit zu machen, damit der Organismus lernt, präsenter zu sein.
Und denkst du, das ist dann fast schon ein falsches Ziel, wenn Menschen mit Traumatisierung in den Satsang gehen, um ihrem jetzigen Stand so zu entkommen? Oder ist das, kann das durchaus auch hilfreich sein, da aber so was anderes zu sehen?
Das ist beides, ja. Es kann durchaus, also in meinem Fall, ich kann immer nur von mir sprechen. In meinem Fall, als die Erkenntnis aufgetaucht ist, dass das, was ich bin, nichts zu tun hat mit den Gedanken, Gefühlen und Empfindungen, die hier sind, also mit dem, was wir erleben, das war befreiend, ja? Sehr befreiend. Wenn ich mit der Absicht in den Satsang gehe, dass durch diesen Satsang oder durch diese Selbsterkenntnis die Traumatisierungen sich auflösen, dann wäre es ein falscher Ansatz. Und das ist bei vielen so. Ja, viele Menschen erleben so eine Not und hoffen, dass im Satsang und mit der Erleuchtung oder mit dem Erwachen die Not aufhört. Ich kenne jetzt viele Menschen, die zum Satsang gehen, zwangsläufig, weil ich erstmal selber viele halte und auch mich viele Jahre einfach in dieser Szene aufgehalten habe. Und es gibt durchaus Menschen, die erkannt haben, wer sie wirklich sind. Man könnte also sagen, wenn man bei dem Begriff bleiben will, da ist ein Erwachen geschehen. Und trotzdem sind Zustände von Not da. Und ich würde mal sagen, das Erwachen oder die Erleuchtung oder sowas ist ein Vorgang, der nicht so sehr auf der Körperebene stattfindet, sondern mehr in der geistigen Ebene. Also in einem, da ist das Großhirn sozusagen aktiv, was diese Selbsterforschung sozusagen macht. Das Stammhirn kann das gar nicht. Das Stammhirn ist nur fürs nackte Überleben zuständig. Und das Großhirn kann, da läuft Sprache, da läuft Mitgefühl und so weiter und so fort. Und da kann auch über diesen Vorgang des Erwachen geschehen. Und das Stammhirn und das limbische System, das sind Vorgänge, die viel direkter sind. Das geht hier ums Leben, ums Überleben. Da haben wir sozusagen gar keinen wirklich bewussten Zugang dazu, ja? Wie, was weiß ich, Adrenalin oder irgendwelche Sachen ins System gepumpt werden. Ja? Wir können nur den Effekt bemerken.
Das heißt, wenn du sagst, das sind immer noch auch Leute, die dann in Not geraten, oder nicht das Erwachen präsent, oder der erwachte Zustand, sag ich mal, präsent ist, sondern eben wirklich die Notreaktion.
Genau, weil im Unterbewussten sind diese Dinge oder im Körper sind diese Dinge abgespeichert, ja, und durch irgendwelche Auslöser, und das können so viele verschiedene sein, die auch unbewusst sind, die wir gar nicht erkennen, wird auf einmal so eine Erinnerung getriggert und mehr und mehr versucht auf einmal dieses System dem zu entkommen. Man könnte also sagen, es steckt schon wieder drin in dieser Gefahr, die bei der Traumatisierung geschehen ist, und versucht jetzt zu handeln. Ne? Das ist ja quasi auch das, was Trauma ist letztlich. Ja, da ist etwas geschehen, dass dieser Organismus etwas nicht abschließen konnte und quasi sein ganzes Leben lang versucht, es irgendwie zum Abschluss zu bringen, und klappt nicht. Und das kann dann in so Traumasitzungen geschehen, dass da eine Reaktion, die viel früher hätte passieren können, um das Trauma zu überwinden, dass die jetzt geschieht und dann quasi eine andere Möglichkeit ist, da ist, wenn dieser Impuls kommt, ich muss hier weg oder ich bin in Not, dann damit umgehen zu können.
Weil ich kenne manche Erwachte, die sagen, dass wenn dieser Erwachensprozess passiert ist, dass dadurch oder schon auch in der Meditation durch dieses Sein oder Weilen im Körper die Dinge ja hochkommen, und man einfach nur schaffen muss, sage ich mal, da zu bleiben und es zuzulassen ohne Wertung. Und dass, wenn der Erwachensprozess dann passiert ist, dass im Alltag durch dieses direkte Geschehen ohne einen Widerstand oder ein Einmischen davon die Dinge viel leichter und schneller einfach hochkommen können und sich dadurch auch schneller erlösen und so Traumatisierung nach dem Erwachen schneller sich einfach erlösen, was sich erlösen möchte. Da würdest du ja sagen, aber na, eher nicht. Ja.
Ich würde es jetzt nicht unbedingt ausschließen, ne, diese Aussage. Und ich habe das auch schon öfter gehört, aber ich kann dem nicht zustimmen, aber ich würde nicht sagen, das ist Blödsinn oder Quatsch oder kann nicht sein, so auf keinen Fall. Ne? Aber es stimmt jetzt nicht mit meiner Erfahrung überein. Ich kenne auch Erwachte sozusagen, die diese Aussage gemacht haben, und wir haben auch einen Austausch darüber gehabt, und ich konnte in diesem Austausch erkennen, dass da eher eine Abspaltung geschehen ist von diesem traumatischen Erleben und eine Möglichkeit da war, trotzdem einen Zugang zu haben zum, ja, zum, wie soll man dazu sagen, zum, zu dem, was bleibt von mir aus. Ja?
Also wie so ein parallel laufendes Ding, also auf der einen Seite dieser Fokus auf dem einen und auf der anderen Seite das andere, was halt so abläuft dann vielleicht.
Genau, so könnte man es sagen. Ne? Und wie soll ich mal sagen, Menschen, die ein traumatisiertes Nervensystem haben, das heißt nicht, dass die nicht in der Lage wären, sich selbst zu erkennen und sogar das zu vermitteln in Satsangs. Ne? Überhaupt nicht, das heißt es gar nicht, ja. Man kann nur nicht, wie soll man mal sagen, es scheint für jede Organisation oder jeden Organismus verschieden zu sein. Manche können das, manche nicht.
Und wie waren die, also es ist ja vielleicht auch für manche interessant, diese Sitzung, wo du an deine Traumata drangekommen bist und da einiges aus deinem System lösen konntest, wie sind die abgelaufen? Was war die Methode?
Es gibt verschiedene Methoden und was ich zuerst kennengelernt habe, war Somatic Experiencing. Und da wurde sehr viel auf der Empfindungsebene gearbeitet. Also mit Empfindung meine ich zum Beispiel warm, kalt, Druck, Spannung, Entspannung, ja, das ist so die Empfindungsebene. Und häufig sind wir, wenn wir ein traumatisiertes Nervensystem haben, sehr stark mindorientiert. Also wir gehen sehr stark ins Denken, ne? Weil wir über das Denken verschiedene Notsituationen irgendwie lösen konnten, ne? Das ist eine stark, ganz starke Überlebensstrategie. So, und in diesen Sitzungen mit Somatic Experiencing habe ich durch Hilfe des Therapeuten sozusagen lernen können, und das hat eine Zeit wirklich gedauert, die Körpererfahrung wahrzunehmen. Also auch mal eine, die nicht nur Schmerz ist. Also nicht, meistens merken wir den Körper ja nur, wenn er wehtut, ne? Oder wenn irgendwo was wehtut. Ansonsten ist uns der Körper eigentlich ziemlich egal. Wir sind irgendwie gut drauf. So, und in diesen SE-Sitzungen, also SE ist die Abkürzung für Somatic Experiencing, wurde bemerkt, dass es da Körperempfindungen gibt, und meine Aufmerksamkeit konnte dann dorthin gehen, und es dauerte eine Zeit, bis es überhaupt möglich war, diese Körperempfindungen beschreiben zu können, ja, also in Worte fassen zu können, weil es so ungewohnt ist, für mich war es zumindest so. Und wenn auf einmal gemerkt wurde, wow, wenn es diese Verbindung gab vom Bewusstsein zum Körper, zu den Körperempfindungen, dass dann Ähnliches stattfand wie bei der Selbsterkenntnis. Nämlich irgendwas kam zur Ruhe, zur Entspannung, aber auf der körperlichen Ebene. Und in diesen Sitzungen konnten dann quasi Informationen hinzugefügt werden. Wie soll ich das erklären? Für so ein Interview vielleicht ein bisschen schwierig, das hier alles so reinzubringen. Aber zum Beispiel, wenn in einem Schocktrauma ein Kampfimpuls nicht abgeschlossen werden konnte. Also sag mal, ein Autounfall und da kommt einer von rechts und ich konnte das nicht irgendwie abwehren, ne? Zumindest diese Bewegung machen und mich schon irgendwie vorbereiten, dass gleich ein Knall kommt. Dann kann diese Information später nachgefügt werden in der Sitzung. Und dann kann etwas passieren, dass sich auf einmal neue neuronale Wege eröffnen und auf einmal ich anders reagieren kann. Es läuft vieles auf der unbewussten Ebene, der Körperebene. So, also das ist das, was man im SE gut lernen kann, einfach die Empfindungsebene etwas mehr zu bemerken und dann da die Traumata sich rauslösen zu lassen. Und dann gibt es eine andere Ebene, die eher mit den Entwicklungstraumen zu tun hat, also mit Kindheitstraumata, die über eine lange Zeit geschehen sind. Und da geht es mehr auf der Gefühlsebene, ja, und auf der Ebene der Glaubenssätze, die wir in diesen frühen Jahren uns angeeignet haben, als Überlebensstrategie. Ja, ich bin nicht gut genug und so weiter und so fort, so Sachen, die dann auf der Gefühlsebene verbunden sind, zum Beispiel mit Angst oder mit unterdrückter Wut oder unterdrückter Traurigkeit, ja, je nachdem, welche Überlebensstruktur im Vordergrund steht. Und das kann dann in diesen Sitzungen gelöst werden. Es wird kein Trauma geheilt, ja, sondern die Traumaheilung ist sozusagen zu lernen, wie ich damit umgehen kann, wenn das wieder auftaucht. Und zum Beispiel von früher kenne ich aus der Lehre der Advaita oder Non-Dualität zu lernen, dass letztendlich das alles eher gar nicht wirklich ist, was man hier so erlebt. Das einzige Wirkliche ist das non-duale Bewusstsein, wenn man es so nennen will. Und wenn da die Aufmerksamkeit hingeht und da rum kann, ist es auch wunderbar, weil es neutral, ganz neutral ist, still ist, friedlich ist. Wunderbar, eine Erlösung, wenn da die Aufmerksamkeit hingeht, könnte man sagen. So, das kann man sagen, ja, das ist eine Lösung auch, ne? Eine Traumalösung sogar. Aber dann da zu ruhen und da zu bleiben, das geht schwer, wenn hier auf einmal irgendwas passiert, das sagt, nee, ich muss hier weg.
Und wenn du jetzt im Satsang bist und Menschen vor dir hast, denen das eben schwieriger fällt, da mit der Aufmerksamkeit zu bleiben, versuchst du sie dann wieder immer dahin? Also wie gehst du damit um?
Da gibt es auch keine pauschale Vorgehensweise. Es kommt immer auf denjenigen an. Ne? Es kommt immer darauf an, was ist das Anliegen, weswegen kommt er jetzt gerade da zu mir. Ne? Und dann möglicherweise kann ich auf ein paar Dinge, weil mir sein Nervensystem etwas zeigt, das ich jetzt wahrnehmen kann oder bemerken kann, was ich vor den Trauma-Ausbildungen gar nicht bemerken konnte, ne? Weil da meine Aufmerksamkeit gar nicht hinging. So, und dann kann ich das eventuell spiegeln und kann immer wieder erstmal einladen, zu erforschen, jetzt gerade, ob derjenige oder diejenige gerade hier in diesem Moment erstmal sicher ist. Über die Augen, über die Ohren, über die Sinnesorgane. Und dann nachzufragen, was erlebst du denn jetzt gerade? Und viele oder einige merken dann, dass sie auf einmal besser entspannen können, tiefer atmen können. Und dann könnte man langsam schauen und nachfragen, ob auch bemerkt wird, dass Bewusstsein hier ist. Aber ich habe also im Satsang nicht wirklich einen Plan oder eine Taktik. Das ist bei jedem verschieden. Ne? Und selbst wenn eine Person morgens kommt und dieselbe Person nachmittags kommt, kann es nachmittags schon wieder ganz anders sein als morgens. Und
Gibst du dann den Leuten irgendwelche oder fragen sie dich manchmal nach Methoden oder Techniken, die sie dann auch zu Hause anwenden können in solchen Situationen? Was würdest du den Leuten da raten?
natürlich, da fragen alle danach. Jeder will irgendwie seine Zukunft absichern.
Okay.
Da gibt es auch verschiedene Varianten. Ne? Also letztlich weiß ich aus Erfahrung, wenn Menschen anfangen, sich zu orientieren und ihre Augen, Ohren und ihre Sinnesorgane zu bewusst zu benutzen, um festzustellen, bin ich hier jetzt in diesem Moment gerade sicher? Ich meine, klar, wir können nicht wissen, ob irgendwelche Atomkraftwerke gleich explodieren oder so Zeugs. Ja? Es geht erstmal nur um das unmittelbare Erleben. Ne? So, und den Tipp, den gebe ich sehr oft den Menschen. Überprüf das. Ne? Oder überprüf, wo die Aufmerksamkeit ist. Nicht hol sie dahin, tu sie dahin. Guck, schau nur nach, wo ist die Aufmerksamkeit. Häufig, wenn diese zwei Dinge geschehen, überprüfen, ob ich hier und jetzt gerade sicher bin und überprüfen, wo die Aufmerksamkeit ist, geschieht für die meisten Menschen etwas, dass die Aufmerksamkeit hierher zurückkommt, in diesen Moment und in ein Erleben, ja, hier ist keine Gefahr, ich kann mich entspannen. Oder ein Erkennen passiert, dass die Anspannung, die jetzt gerade vielleicht da ist, nichts mit dieser Situation hier zu tun hat, sondern eine Erinnerung ist.
Ja, du hast gesagt, dass diese Strukturen, die die Menschen daran hindern, frei zu sein, irgendwie mehr im Körper sind, quasi in der Körperenergie sich festsetzen. Also wenn ich mir vorstelle oder aus meiner Erfahrung da was zu lösen, habe ich so ein Bild, dass es gut ist, da irgendwie dann Energie hinzubringen, zum Beispiel durch Reinatmen in bestimmte Körperteile oder durch energetische Übungen, ganz früher damals durch die aktiven Meditationen von Osho, wo das auch passiert ist, wo dann der Körper irgendwie mehr Energie gekriegt hat und dadurch kam dann eventuell eine Katharsis zustande und dann waren die Sachen auf einmal freier und konnten gesehen und gefühlt werden. Und man fühlt sich dann danach auch befreit und auch zum Teil dauerhaft anders. Ja, was passt diese Erfahrung zu deiner Sichtweise?
Das kann durchaus hilfreich sein. In meiner Erfahrung ist das Einzige, was wirklich frei ist, das, was ich bin. Und in der Welt der Wahrnehmung, sage ich mal, gibt es Gesetzmäßigkeiten. Schwerkraft zum Beispiel. Ursache, Wirkung und all so Dinge. Und das, was ich wirklich bin, ist frei davon. So, das nur da ist in meiner Erfahrung wirkliche Freiheit vorhanden. Diese kathartischen Zustände, die können auch wunderbar befreiend wirken, weil man einfach auch erstmal raus ist aus dem Denken so. Und sehr verkörpert sein kann in diesen Momenten, was in meiner Erfahrung da häufig fehlte, ist eine Integration dieser Katharsis oder dieser Befreiung, die dann geschehen ist. Und mit der Integration meine ich zum Beispiel, dass wenn ich zum Beispiel wütend bin auf irgendwen oder irgendwas, dass ich in dieser Wut sein kann, ohne dass ich entweder kollabiere oder das irgendwie in Aggression auf jemanden übertragen muss. Und ja, genau. Mir fällt mir gerade nicht ein.
Also
weiß nicht,
das
ob ich deine Frage beantwortet.
Ja. Also da zum Beispiel bei einem Gefühl zu bleiben, bei Wut, die zu spüren, ohne die auszuagieren, also ohne die auf jemanden zu schmeißen, also zu produzieren, sondern ja, einfach damit sein, dass das wirklich fühlen.
Genau. Das Fühlen und auch so fühlen, dass bemerkt werden kann, dass es nicht bedrohlich ist. Weil wir haben ganz viele von uns haben so, inklusive mir selbst, so starke Überlebenstechniken oder Taktiken, dass sobald Wut auftaucht, sofort so eine Sekundäremotion oben drüber kommt, meistens Traurigkeit. Oder bei Menschen, die traurig sind, vorrangig traurig sind, diese Wut da unten drunter liegt, die nie gespürt wird. Und klar, wir, du und ich, wenn wir eine Ausrichtung haben auf Frieden oder auf Liebe oder Wahrheit oder Spiritualität oder Einssein von mir aus, dann haben wir irgendwie auch den Wunsch oder diesen Anspruch, wir wollen keinem wehtun, wir wollen keinen verletzen. Wir wissen irgendwo, das verursacht nur immer wieder eine Gegenreaktion. Das erzeugt keinen Frieden. So, das, irgendwo wissen wir das. Und genau. Und wir wollen keinen absichtlich verletzen und wehtun. Wir können nur manchmal feststellen, dass es trotzdem passiert, obwohl wir diese gute Absicht haben. Und genau, das heißt es sozusagen zu bemerken, okay, da ist Wut. Und dann merken, okay, ich kann diese Wut, was ist das überhaupt? Die kann sich auf einmal verteilen im Körper, die kann fließen, es kann eine lebendige, kraftvolle Energie sein. Ich muss damit gar nichts machen. Ganz im Gegenteil, ich kann merken, wow, wenn die hier gespürt wird, ohne dass sie weggedrückt werden muss, aus irgendwelchen Erfahrungen, die wir in der Kindheit gesammelt haben, wo es besser war für unser Überleben, nicht wütend zu sein. Hier und jetzt zu bemerken, dass das brauche ich nicht mehr machen, ne, weil ich bin nicht mehr abhängig von meinen Eltern. Ich brauche nicht mehr deren Zuneigung und all das. Ne, das braucht man ja als Erwachsene gar nicht mehr. Und wenn ich dann merken kann, wow, das ist eine starke Energie, die ist warm, die ist lebendig. Ich kann anfangen, diese Energie zu nutzen. In was weiß ich, Kreativität oder einfach in Freude wandeln. Das würde ich nennen, sagen, ist integrierte Wut. Und ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der damit schon fertig ist und alles vollends integriert hat. Aber das ist auf jeden Fall erstrebenswert.
Würdest du sagen, es ist auch erstrebenswert, dann nicht direkt in die Geschichte zu gehen? Also oft kommen ja mit bestimmten Gefühlen auch wieder Geschichten hoch und dann kann es quasi auch als Ablenkung benutzt werden, dass man sagt, ach, das war so und so und deshalb ist die und die Wut da oder die und die Verhaltensweise und irgendwie versucht, dass dann, ja, dass da die Energie dann wieder mehr in den Verstand geht, um das, um die Geschichte da auszuklügeln und zu deuten und so.
Man kann das so in meiner Sichtweise so pauschal nicht beantworten, ne? Weil manchmal ist das gut, so ein Verständnis zu haben, wo das herkommen kann. Manchmal ist es aber auch so, dass es ein Ausweichen ist von der tatsächlichen Empfindung und dem tatsächlichen Gefühl. Das kann man so pauschal nicht, kann ich so pauschal nicht beantworten, um dann zu sagen, ja, so ist es. Ne? Häufig ist es so, wenn etwas getriggert ist, dass sofort irgendwas reagieren will. Also, weil das aus, wenn es um Leben und Tod geht, es manchmal um Sekunden geht, ja, oder Bruchteilen von Sekunden. Das heißt, da will irgendwas sofort handeln. Und es scheint mir so zu sein, dass über die Traumaarbeit eine Kapazität irgendwo gewachsen ist, wenn das passiert, für einen Moment erstmal innezuhalten, zu sagen, stopp, erstmal sacken lassen, gucken, bin ich dort hier sicher? So, dann läuft es quasi schon automatisch ab. Dann kann ich erstmal einfach erstmal damit zu sein, ohne dass ich jetzt sofort wenn ich weiß, ah, der hat mich getriggert, dem sofort einen drüber zu braten, ne? Was man jetzt häufig sieht im Facebook, ja, wenn Leute da was schreiben, da wird was getriggert und bang, geht es da in einer Art und Weise ab. Das ist nicht mehr schön, ne? So. Also das ist was, was ich auch gelernt habe, wenn etwas getriggert wird, für einen Moment erstmal innezuhalten.
Oder sogar darüber zu schlafen,
Oder auch,
be bevor man reagiert.
je nachdem, je nachdem, um welche Situation es dann auch geht, ne?
Ich muss noch mal eine Frage dazu stellen, wo du gesagt hast, dass du da auch mit diesen Menschen geredet hast, mit den Erwachten, dass wie die das ist, wenn das sich so einfach erlöst, einfach so hochkommt, dass das so nebeneinander läuft. Und du würdest sagen, dass das dann immer noch ein Ausagieren ist, weil manchmal ist ja auch so, wie der Diversity eben auch gesagt hat, dass wenn so die Gefühle hochkommen, aber das ist dann wieder nur in dem Moment, wo es ausagiert wird, ist es ja keine Erlösung, sondern es ist ja nur eine Erlösung, wenn ich damit still bleibe und es nicht ausagiere, ne?
Ja, also, wie soll ich mal sagen, wie soll ich das mal erklären? Häufig ist es ja so, wenn wir aggressiv ausagieren, ne? Das ist ja wie eine, ist ja eine Kampfhaltung, ne? Also, oder ich will irgendwie wo reinhauen, ne? Und manchmal hilft, wenn dieser Impuls da ist, manchmal hilft einfach schon das. Das schon mal spüren kann. Ne? Ich muss dann nicht dem oder der oder so einen reinhauen, sondern und das Gleiche gilt, wenn es auftaucht, dass ich auf einmal so eine Wut spüre, die sich eigentlich auf meine Eltern bezieht, die ja schon längst verstorben sind inzwischen. Aber selbst wenn sie noch leben würden, muss ich dann nicht zu denen gehen, weil das ist ja für die auch schon irgendwie 50 Jahre her. Die sind ja auch inzwischen schon ganz anders. In mir spielt sich das ab und dann kann das manchmal einfach erstmal was lösen, ja? Dass ich einfach wieder den Kontakt spüre oder irgendwas merke. So. Ist es das, was du gefragt hast?
Ja, genau das. Oder manche sagen ja auch, dass man sogar ganz still sein soll und nur dieses Innerliche, weil das ist ja auch als Gefühl innerlich auch schon so eine Enge, zum Beispiel auf der Brust oder ich weiß nicht, irgendein Gefühl im Bauch und dass man nur ganz still sein soll und dann dieses Gefühl im Bauch spüren soll zum Beispiel und eben nicht, wie du ja auch gerade gesagt hast, denjenigen wirklich attackieren oder ihn wirklich verbal anzugreifen und das rauszulassen.
Ja, das ist ein schöner Vorschlag, ne? Und das ist auch wunderbar, wenn es geschehen darf, ja? Klar, das, was wir uns natürlich alle wünschen, ne? Dass das sich in der Stille erlösen kann. Und es ist wunderbar, wenn das passieren kann. Aber für manche Menschen ist das gar nicht möglich. So, die würden dann immer wieder diese Anweisung kriegen und sind sowas von frustriert, weil der Lehrer sagt, es klingt eigentlich ganz klar, ganz vernünftig, aber man muss sich vorstellen, wenn eine Traumatisierung aktiviert ist, dann ist unsere ganze Sicht verzerrt. Und da kann man nicht sagen, ja, entzerr die einfach, weil dieses Verzerren ist ja schon gar nicht eine Handlung, die wir absichtlich machen oder freiwillig. Das ist einfach etwas, was so geschieht, um es überhaupt überleben zu können. Ne? So, und ich kenne viele Menschen, die so eine Sehnsucht haben nach Frieden oder nach Erwachen oder nach Erleuchtung und auch, dass alles vollkommen Sinn macht, was der Lehrer oder der Erleuchtete sagt. Und so, die aber so frustriert sind, weil es nicht klappt. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin.
Ja.
Und das lade ich dann immer ein zum Faktencheck, zum direkten Überprüfen hier und jetzt. Was ist hier, was stimmt nicht.
Ja, das ist dann so stark, dass man vielleicht gar nicht still sitzen bleiben kann damit, ne? Oder so stark die Sicht so verzerrt ist, dass es so schwierig ist, überhaupt noch die Realität zu sehen, weil es ja tatsächlich so ist, dass man in dieser verzerrten Sichtweise das als vollkommene Realität in dem Moment wahrnimmt und es manchmal gar nicht merkt, dass es nicht real ist.
Ja, genau. Genau. Ja, weil wenn Angst auftaucht und die Angst stark ist, dass die Angst heißt ja für meinen Organismus, geh, mach was, ne? Hau ab oder kämpf. Irgendwas, ne? Das ist immer wieder die Information. Die Angst auslösen soll, ja? Mach was. Und Angst, wenn quasi ich auf der Schiene stehe und der Zug kommt, dann ist es ja ein gutes Gefühl, ja, Angst zu haben, weil dann könnte man das Überleben sichern, indem man von der Schiene geht. So, jetzt haben wir aber auch häufig Angst, obwohl nichts Gefährliches passiert. Es scheint nur so, was weiß ich, wir sind in einer Gruppe von Menschen. Allein die Gruppe kann schon so ein Stress auslösen. Und jetzt sagt der Lehrer, bleib einfach ruhig, besinn dich auf die Ruhe, die da ist, oder aufs Bewusstsein. Und für manche gelingt es. Und manchen gelingt es überhaupt nicht. Ja? Das verstärkt noch die Angst. Ja? Das ist dann wie ein Teufelskreis. Ja? So, Angst heißt für mein System, mach was, rette dein Leben. Weil der Organismus ist einfach so programmiert. Das ist im genetischen Programm. Also, was hilft dann, wenn Angst auftaucht? Gucken, ist die berechtigt jetzt? Muss ich hier weg? Ist irgendwas bedrohlich? Und wenn ich das nicht rausfinden kann, dann ist es vielleicht auch mal ganz gut, einen Moment aufzustehen und mal wirklich rauszugehen und zu gucken, ist es hier besser? Oder was braucht mein Nervensystem, damit es sich wieder balanciert? Um dann wieder die Kapazität zu haben, in einer Gruppe, die herausfordernd ist, aus welchem Grund auch immer, präsent bleiben zu können, ohne durchhalten zu müssen. Ne?
Ich finde auch, was sehr gut ist, wirklich dann das so zu fühlen, die Angst oder so. Aber da muss man eben auch in dem Moment so, also nicht jetzt zu sagen, ich muss jetzt in die Stille noch zusätzlich, sondern nur die Angst so zu fühlen. Aber selbst da muss man schon genug, ich sag mal, Kraft oder Mumm haben, um da eben dann auch zu bleiben und nicht da wieder vorwegzurennen.
Ja, die Angst, ich weiß gar nicht, ob wir die Angst wirklich fühlen können. Wir können wahrscheinlich spüren, dass dann irgendwie ein Druck entsteht. Meistens im Hals, auf der Brust, im Bauch, vielleicht im Becken. Genau, und dann kann man erforschen, ob diese Empfindungen, auf einmal ist es nämlich schon eine Empfindung, gar kein Gefühl mehr. Es ist eine Empfindung. Dann können wir gucken, ist die Empfindung, auch wenn sie gerade unangenehm ist, bedrohlich. Das heißt, mit dieser Frage geschieht etwas, dass wir anfangen, präsent zu werden mit dieser Empfindung, ohne dass wir uns da durchkämpfen oder so tun, als wären wir präsent damit. Und ich kann mich erinnern, einer meiner besten Lehrer, der in einem Seminar sagte, ja, wer heilen will, der muss auch bereit sein, so ein bisschen zu leiden. So, und das stimmt. Es braucht manchmal diese kurze Überwindung, da jetzt zu bleiben, wenn es geht. Und dann, ja, dann zu sehen, was sich tut.
Gaia, wir haben jetzt über Situationen gesprochen, wo die irgendwie im Endeffekt, sagen wir, auf Menschen zurückzuführen sind. Also Sachen, die wir in der Kindheit erlebt haben, was eben Menschen gemacht haben. Also wo es irgendwas Konkretes gab. Aber nun sind wir auch Situationen ausgesetzt, wo wir zum Beispiel strukturelle Gewalt erfahren, also gegen uns, zum Beispiel durch Gesetze, durch Anordnungen, gerade jetzt, die ja irgendwie, oder durch Systeme, also zum Beispiel das Finanzsystem, was ungerecht ist und ungerecht funktioniert, da ist ja nicht so ein Adressat zu finden direkt, sondern das bleibt irgendwie so allgemein, diese Gefühle, dieses Unwohlsein, was vielleicht davon ausgelöst wird, auch vielleicht die Ängste. Also ja, wie gehst du damit um? Also muss man sie einfach auch genauso fühlen oder ich empfinde das als schwieriger.
Also mein Erleben ist jetzt so, hier in diesem Moment, ne? Während ich hier sitze und mit euch spreche, hat das Finanzsystem überhaupt keine Auswirkung auf mein Erleben. Ne? Egal wie das ist, wie ungerecht das ist. Auch die politischen Maßnahmen, ja, wo jetzt sozusagen unsere individuelle Freiheit, Reisefreiheit oder Shoppingfreiheit oder was auch immer, wie man das nennen will, eingeschränkt wird. Das hat auf dieses Begegnung, die wir jetzt gerade hier haben, überhaupt keinen Einfluss. Ne? Das macht mir hier keine Sorge und keine Angst. Das würde mir nur Sorge und Angst machen, wenn ich dann irgendwas in die Zukunft projiziere. Was bedeutet das? Was könnte das bedeuten? Und deswegen habe ich ganz am Anfang schon gesagt, also Freiheit oder Frieden ist nur das, was ich bin. Also es ist sozusagen ein innerer Wert, wenn man es so ausdrücken möchte. Ich tue mir immer ein bisschen schwer mit den Begriffen, weil da so viel, ja, es gibt da so viele Verknüpfungen auch damit, ja, mit innen und außen. Aber das ist das, was ich meine. Und diese Freiheit und dieser Frieden, der ist hier überhaupt nicht in Gefahr. Also der ist sowieso nie in Gefahr, auch nicht durch ein ungerechtes Finanzsystem. Deswegen kann ich hier diesen Frieden oder diese Freiheit erleben. Egal wie das Finanzsystem ist. Und hier jetzt in unserem Gespräch, sage ich mal, bedroht mich das Finanzsystem nicht. Es würde mich eventuell in der Zukunft bedrohen, wenn ich auf einmal zu wenig Geld habe für das, was ich brauche zum Leben.
Ja, und wie ist es, wenn du konkret in eine Situation kommst, wo du durch solche, zum Beispiel durch Maßnahmen eingeschränkt wirst? Kann ja passieren, du möchtest gerne mal wieder ein Live-Fußballspiel sehen und ins Stadion gehen, aber da dürfen keine Zuschauer rein. Ja. Du hast eigentlich den Impuls und würdest dich darauf freuen und so, und das geht nicht. Wie reagierst du dann?
Ja, da, wie soll ich sagen, da ist jetzt momentan das Bewusstsein da, okay, das geht jetzt im Moment gerade nicht. Ich kann aber die Freude über ein Fußballspiel haben, wenn ich es im Fernsehen schaue, zum Beispiel. Also es wäre so eine vernünftige Abwägung, sage ich mal, dieser Sachen. Was zum Beispiel das Einkaufen betrifft, habe ich unheimliches Glück gerade, eine Partnerin zu haben, die das meistens macht. Und ich versuche das zu vermeiden, soweit es geht, auch wenn es vielleicht auch wieder Auswirkungen hat auf die Finanzwelt. Ja, aber ich kaufe online ein. Ich entziehe mich sozusagen dem Maskenball, solange es geht und so gut es geht. Das heißt nicht, dass ich sage, mir ist das alles scheißegal und ich umarme die Leute, wann immer ich will. Ja, Abstandsregel ist mir. Nee, nee, das ist so nicht. Ich respektiere das. Ich respektiere, dass Menschen Angst haben. Ich respektiere, dass viele einfach gar keine alternativen Medien nutzen und dadurch irgendwie durch den Mainstream einfach ein Brainwashing haben. So, ich kann es verstehen. Ich mache mich darüber auch weitestgehend nicht bei den Leuten lustig, vielleicht nur innerlich in mir selber. Manchmal denke ich, wenn Leute allein im Auto sitzen und fahren und haben die Maske auf, denke ich, mein Gott. Oder wenn mir Leute entgegenkommen, ich hab trage halt keine Maske, dann, und die mich schon so angucken und mit Panik in den anderen, innerlich denke ich, sorry, aber so. Ich weiß zum Beispiel von den Erzählungen meiner Mutter, 1944, verglichen damit haben wir hier eine geile Welt. Also, das würde ich überhaupt nicht sagen, dass es so schlimm ist. Der anderen Ebene denke ich wieder, und das ist wieder eine Sache, die übers Denken passiert, wenn ich in die Zukunft meiner Kinder, oder meine Kinder sind ja keine Kinder mehr, meiner Söhne, sage ich mal, aber meine Enkel sind noch Kinder, dann schmerzt mich das sehr. Und ich weiß auch, als ich in dem Alter war, wo es die Überlegung stattfand, ja, Eltern zu werden oder Vater zu werden, dass ich damals schon gedacht habe, Mensch, kann ich das verantworten, kann ich wirklich das verantworten, jetzt noch ein Kind in diese Welt zu setzen? Das war aber alles Denken, ja. Ist letztlich passiert, wie es passiert ist. Und glaube, ich hatte die Frage beantwortet, oder? Oder gibt es noch weiter, was du weiter fragen möchtest dazu?
Naja, dass man einfach die Gefühle fühlen muss, egal wo sie jetzt herkommen, oder sollte, oder das vorteilhaft wäre, dem würdest du ja auf jeden Fall zustimmen, ne?
Ja. Ich meine jetzt, ja klar, man hört ja jetzt zum Beispiel hier die Geschichten, dass es höchstwahrscheinlich bald gar nicht mehr möglich ist zu fliegen, wenn man keinen negativen Test hat oder geimpft ist oder Antigene nachweisen kann oder wie auch immer, ne? Kann passieren. So, dann kommt erstmal der Gedanke, vielleicht, wenn das so sich etabliert, kann es sein, dass ich es nie mehr schaffe, nach Teneriffa zu kommen. Aber ist ja Quatsch. Ich meine, man kann ja nach Teneriffa auch mit dem Auto kommen. Und nach Gomera.
Also eine wichtige Sache ist immer, im Hier und Jetzt zu bleiben. Was ist jetzt aktuell und was stimmt jetzt und wie fühle ich mich jetzt?
Das ist das Beste, was uns passieren kann, in meiner Sicht. Ne? Das Hier und Jetzt, ne? Also das ist ja, das Hier und Jetzt ist in, viele denken ja, das Hier und Jetzt ist eine Erfahrung von Frieden. Das kann ein Resultat sein. Aber das Hier und Jetzt ist mein Arsch hier auf dem Sitz und mein Rücken, der von hinten gehalten, meine Füße da unten am Boden. Und das ist Hier und Jetzt, ne? Empfindungen. Ganz direkte Empfindungen. Der Gedanke dazu, der ist quasi schon bisschen später.
Aber hier und jetzt kann eben auch Vorsorge für die Zukunft passieren, ne? Also
Ja,
ich kann zum
natürlich.
Beispiel spontan die Idee haben, na, ich lege mir doch irgendwelche Vorräte an, weil
Natürlich.
ich weiß einfach nicht, was passiert. Es kann sein, dass man es nicht braucht, aber wenn man es braucht, dann hat man es.
Ja, genau. Das darf durchaus passieren. Heißt nicht, oh Gott, wenn ich mir Sachen für die Zukunft besorge, was weiß ich, man kann sein Geld, wenn man Geld hat, in Gold wandeln oder Bitcoin oder was weiß ich was, oder man kann sich Vorräte anschaffen, wenn man dann denkt, okay, wenn ich das mache, dann heißt es, ich bin nicht erwacht, ich bin nicht, ich denke noch an die Zukunft. Da kann man sich einen ganz schönen Stress machen. Ne? Ich bin nicht frei. Ne? Warum? Ne. Das ist ganz klar. Unser Organismus, der braucht eine bestimmte Lebensqualität. Und da gehört dazu, dass genug zu essen da ist. Und das ist, wenn man nachdenkt über die momentane Situation, dass es durchaus geschehen kann, dass erstmal die Lieferwege aufhören. Es kann sein, dass der Widerstand steigt und steigt und steigt, dass es irgendwann Blockaden gibt und dass irgendwann die Verkehrswege einfach abgeschnitten sind, weil da kommt keiner mehr durch. Ob das gut ist, schlecht ist, keine Ahnung, aber das weiß ich nicht. Aber warum sollte man sich nicht darauf vorbereiten? Wer sagt einem, wenn du das machst, dann ist was falsch?
Und würdest du sagen, es ist grundsätzlich immer gut, Impulsen zu folgen?
Immer nicht. Wenn ich allen Impulsen folgen würde, oh Gott. Nee, immer nicht, ne? Aber das kommt auch wieder drauf an, ne? Welcher Impuls, um welchen Impuls handelt es sich, ne? Und vielleicht kannst du da die Frage ein bisschen spezifischer stellen.
Ja, wenn du einen Impuls hast, hast du irgendwie eine Art, da zu schauen, woher kommt der her? Kommt der irgendwie aus einer tieferen Schicht oder ist das was ganz Oberflächliches oder?
Kann es wirklich ganz schlecht beantworten, merke ich. Weil das ist immer verschieden. Es geschieht immer verschieden. Das Einzige, was ich wirklich pauschal beantworten kann, ist, dass ich hier bin, und zwar immer. Das stimmt immer. Das ist immer wahr. Und so, in diesem Hiersein tauchen dann Impulse auf. Manchen gehe ich dann nach, weil sie für mich vernünftig erscheinen. Oder vernünftig ist auch so ein blödes Wort. Ja, der Effekt scheint gut zu sein. Und manche Impulse sind da, wo ich merke, nee, das lass mal lieber. Aber um über mich zu sprechen, wie es ist, meine Speisekammer ist voll, meine Kühlschränke sind voll, mein Geld, das ist zwar nicht viel, aber da ist nichts auf Konten, ne? Immer wenn was übrig war, habe ich es in Material umgewandelt. Also Gold, Silber, irgendwie was, wo ich davon ausgehen kann, dass es vielleicht auch was wert ist, wenn das Finanzsystem zerbrechen sollte. Und dass das Finanzsystem auf jeden Fall momentan sehr gefordert ist, das ist ja klar, ja, an diesen wahnsinnigen Geldbeträgen, die da jetzt da reingepumpt werden. Ne? Ich habe irgendwann mal gehört, wenn man sowas macht, dann wäre das ein Zeichen dafür, dass man nicht erwacht ist. Es ist mir eigentlich auch wirklich vollkommen egal, ne? Ob ich erwacht bin oder nicht. Ich habe da noch nie. Es gab eine Zeit, wo ich dachte, das ist wichtig. Es ist wichtig und ich will auch gesehen werden als Erwachter oder sowas. Da habe ich aber selber noch keine Satsangs gehalten. So, da gab es die Zeiten, wo ich dachte, das wäre wichtig und wollte auch, dass das gesehen wird, dass ich erwacht bin. So. Das ist natürlich kein Erwachen. Ne? Das ist natürlich irgendwie ein Image-Ding. Das wurde mir auch irgendwann klar. Das hab ich irgendwann klar gesehen. So, und inzwischen ist es so, ich weiß, wo Frieden ist. Das ist für mich das höchste Gut, was ich für mich erkennen konnte. Und da freue ich mich drüber, da kann ich ruhen. Das ist für mich das Wichtigste. Ob ich erwacht bin, erleuchtet oder sonst was, ist mir echt egal.
Ist dieser Frieden Freiheit von Gedanken?
Dieser Frieden ist Raum für Gedanken. Heißt, Gedanken dürfen auftauchen und den muss nicht nachgegangen werden, kann aber. Und das, was ich bin, also wenn man sagen will, dieser Raum von mir aus, ist immer schwer darüber zu sprechen, das hat, dem ist es vollkommen egal, ob da Gedanken sind oder nicht. Und es gibt manchmal Gedanken, die wirken sich dann aus aufs Erleben, sowohl positiv als auch negativ, also freudvoll oder leidvoll. Und wenn Leiden stattfindet, das wird sehr schnell erkannt, weil in meinem Leben war irgendwann klar, das, was ich will, ist frei sein von Leiden. Ich möchte nicht leiden, ich möchte Frieden. Das heißt, mein Leben hat sich so darauf ausgerichtet. Wie so ein automatischer Ablauf. Wenn hier etwas auftaucht, was sich sehr unangenehm anfühlt, dann passiert es automatisch, dass dieser Prozess stattfindet, bin ich sicher. Hier, also dann ist es der Organismus, der sich absichert, ob er hier sicher ist. Wo ist die Aufmerksamkeit? Und automatisch kommt die Aufmerksamkeit zu dem, was Frieden ist.
Und da siehst du wahrscheinlich auch einen klaren Unterschied zwischen Leiden und Schmerz. Ne?
Absolut, ganz klarer Unterschied. Schmerz ist Schmerz und Leiden ist Schmerz weghaben wollen oder zu denken, wenn solange der Schmerz da ist, kann ich nicht glücklich oder frei sein oder nicht im Frieden oder mich wohlfühlen. So, Schmerz ist natürlich etwas, was stark unsere Aufmerksamkeit zieht. Dazu soll es ja auch wehtun, damit man irgendwas macht. Kommt aber auf den Schmerz drauf an auch.
Und würdest du sagen, es gibt auch emotionalen Schmerz?
Ja, es gibt emotionalen Schmerz. Man kann das so bezeichnen, ne? Und häufig ist der emotionale Schmerz ja noch viel tiefer als der körperliche Schmerz. Man kann sagen, der emotionale Schmerz sind wie Wunden, die man nicht sieht. Der körperliche Schmerz, ja, je nachdem, es kommt auch wieder auf den Schmerz an, was es für einer ist. Und Schmerz zieht natürlich sehr stark die Aufmerksamkeit und regt dieses System an, was zu machen. So, und dann ist es ja auch gut, das zu versuchen. Und dann kann es sein, dass man alles versucht hat und es ist trotzdem schmerzhaft. Dann ist die einzige Möglichkeit zu sagen, okay, so akzeptieren sozusagen, das ist jetzt so. Und man könnte dann auch noch suchen, ist denn auch noch Bewusstsein hier? Und wo, oder gucken, wo ist denn die Aufmerksamkeit? Also Leiden definiere ich so, ich will dieses, das hier anders haben, als es ist. Und wenn es nicht anders ist, als es ist, kann ich nicht frei sein oder glücklich oder zufrieden oder. So, wie soll ich sagen? Für mein Erleben von Frieden ist es nicht wichtig, dass das Finanzsystem sich ändert oder das Coronavirus weg ist oder die AfD den Bundeskanzler stellt oder vollkommen unabhängig. Es gibt natürlich Dinge, ja? Was weiß ich, wenn jetzt meine Frau sagen würde, du Gaia, ich habe da einen anderen kennengelernt, der ist echt, der tut mir viel besser als du, dann würde ich sagen, jo, da, weil ich sie liebe, würde ich sagen, dann geh dahin. Aber trotzdem würde das für mich Schmerzen verursachen, emotionale Schmerzen. Eventuell dann auch irgendwann körperliche. Wer weiß. So, ich will damit sagen, mir ist nicht alles egal, was passiert. Ich weiß nur, dass der Frieden und die Freiheit unabhängig ist davon, von dem, was passiert. Und wenn ich entscheiden dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass meine Frau mit mir zusammenlebt und würde mir wünschen, dass das Finanzsystem sich insofern ändert, dass alles wieder gleichmäßig verteilt ist, dass jeder Zugang hat. Ich würde mir wünschen, dass Menschen, die krank sind und sterben, nicht alleine sterben müssen oder unter starken Schmerzen. Ich würde mir aber nicht wünschen, dass kein Mensch mehr stirbt. So, da gibt es natürlich schon Sachen. Oder ich wünsche mir, dass meine Kinder irgendwie zumindest so lange leben wie ich. Aber wenn es passieren würde, dass sie vor mir sterben, dann wäre das sicherlich eine Erfahrung, die ich nicht gerne machen würde. Aber ich wüsste, der Frieden, der hier ist, wäre davon nicht betroffen. Das weiß ich jetzt hier.
Also für mich ist es irgendwie beides. Also ich kann das total verstehen und für mich ist es auch so, ob ich ein glückliches oder ein unglückliches Leben führe, das ist nicht von der Gesellschaftsstruktur zum Beispiel, in der ich lebe, abhängig. Also man kann auch in einer Diktatur glücklich sein unter Umständen,
Ja.
aber ich denke, dass es für mehr Menschen möglich wäre, glücklich zu leben und für manche auch sehr viel einfacher, wenn man in einer freien Gesellschaft lebt. Also, wo alle Zugang haben zu allen Ressourcen, wo alle Geld genug haben, wo jede Stimme gehört wird, wo wirklich Demokratie ist, wo es Volksabstimmungen gibt, wo gemeinsam über alles beraten wird. Also irgendwie, ja, wo ein gerechtes Geldsystem ist oder gar kein Geldsystem, also zum Beispiel eine Schenkungsgesellschaft, wo einfach jeder alles gibt, dass in so einem System es doch leichter wäre, glücklicher zu sein oder man öfters glücklich wäre oder bestimmte Menschen trotz aller möglichen Strukturen glücklich wären, die in der Diktatur vielleicht unglücklich sind. Ne?
Ja, das könnte durchaus so sein, ne? Dass es zumindest das Leben erleichtert, ne? Leben leichter macht.
Macht es irgendeinen Sinn, so Visionen zu haben, oder ist das nur Mindfuck?
Ja, das macht natürlich Sinn und es macht auch bestimmt Sinn, wenn man die Möglichkeiten hat, das in irgendeiner Form umsetzen zu können und da quasi, das klingt ja wunderbar, ne, was du jetzt gerade so vorgeschlagen hast. Und ich wüsste jetzt nicht zum Beispiel, was geschehen müsste, damit sich sowas umsetzt. Ne, das wüsste ich gar nicht. Aber es gibt bestimmt Menschen, die das wissen, ja, die schon irgendwelche Regierungsformen, sage ich mal, erarbeitet haben, über die ich gar nicht nachdenken kann, weil ich gar keine Zeit dafür habe, ja. Aber es gibt vielleicht, ja, dass es dann irgendwie mehr so Räte gibt oder so. Ich weiß es auch nicht wirklich, ja. Ich habe da immer mal, hört man mal da und da was. Ne? Ich wüsste also jetzt nicht, wie sich das umsetzen sollte, ja. Und es scheint für mich so zu sein. Also ich bin ja jemand, der auch denkt, dass es so etwas gibt wie ein Deep State oder eine Finanzelite, sage ich mal, die das etwas leitet hier. Ne? So, das ist meine Sichtweise und die haben sehr starken Einfluss, ne, auf was geschieht in den Regierungen und Ländern und im Finanzwesen, Wirtschaftswesen. Und es scheint mir so zu sein, dass da ein Umdenken auf jeden Fall geschehen muss. Da muss so ein Denken sein, wie du es jetzt gerade an den Tag gelegt hast, ja? Da muss so eine Einsicht sein, ja. Wir haben die Mittel, wir haben das Geld, wir haben das Kapital, wir könnten neue Strukturen erschaffen irgendwie, ja? Oder unterstützen mit dem Geld, was da ist, ja? Weil es wäre ja nicht mal so, wenn jetzt quasi das Finanzsystem, wie es momentan, wie wir das gerade kennen, wenn das zusammenbricht, dass dann auf einmal diese Strukturen da wären. Nee, das wird wieder neu von vorne aufgezogen, ne? In einer anderen Art und Weise. Ne? So, da müsste so auch ein Umdenken passieren. Da kann man jetzt sagen, ja, du machst dir einfach, du gehörst nicht zu den Deep Statelern irgendwie. Das heißt, du brauchst nichts machen, aber es ist so. Ist meine Sichtweise. Wir können für uns das Nötigste tun, damit das sich vielleicht umsetzen kann. Und du bist ja auch, will ich mal sagen, da ein ganz gutes Beispiel, ne? Und du machst das, was du machst, ja auf einer freiwilligen Bezahlungsbasis. Ja? Denn ein ganzes Jetzt-TV ist ja, keiner muss bezahlen. Und freust dich, wenn das unterstützt wird über Beiträge. Also du lebst ja so eine Vision auch schon auf der Ebene zumindest.
Ja, im Einzelnen ist das manchmal je nach Lebenssituation schon möglich. Ne? Also was ich finde, ist einfach, dass die Ego-Sichtweise einfach, wenn die einfach ein bisschen abnimmt, ne? Wenn die Menschen irgendwie sehen, ich habe genug und ich brauche jetzt nicht unbedingt mehr. Aber anscheinend ist das so eine Struktur, ich weiß nicht, ob das natürlich ist für das Ego oder für den menschlichen Mind, immer mehr haben zu wollen, mehr Geld und noch mehr Macht. Und wenn das irgendwie ein bisschen aufweicht, wenn die Menschen sehen, okay, leben und leben lassen, ne? Ich habe, was ich brauche, aber es sollen auch alle anderen haben, weil sonst im Grunde kann ich das auch nicht genießen, wenn ich sehe, wie andere leiden oder zu wenig haben.
Ja, scheint so was Menschliches zu sein irgendwie, dass man sich immer wieder einen Vorteil erschaffen will gegenüber anderen. In diesem im direkten Sein, wer wir sind, ne? Da habe ich so ein Gefühl, da geht es nicht. Da kann ich mir nicht, kann ich dir nicht einen Schaden zufügen, damit ich einen Vorteil habe. Weil da weiß ich, den Schaden füge ich mir selber zu. Weil ich jetzt weiß, im Bewusstsein dessen, was ich bin, dass du eine Erfahrung bist, die in mir stattfindet. Das ist ein Erleben, was ich habe. Und wenn ich dir Schaden zufüge, ist es ein Erleben, was ich habe. Es kann dann weggedrückt werden oder unterdrückt werden, weil ich sage, ja gut, dafür habe ich natürlich auch, was weiß ich was, ja, eine Tafel Schokolade mehr oder 10 Euro mehr oder keine Ahnung was. Ja, das, aber ich könnte das in dem Moment bewusst nicht tun. Das könnte nur eine unbewusste Handlung sein. Ne? Dir Schaden zu fügen, damit ich einen Vorteil habe. Sicherlich gibt es diese unbewussten Handlungen. Ich bin ja kein Heiliger. Und scheint so ein menschlicher, ja, so ein menschlicher Vorgang einfach zu sein. Und wenn man jetzt mal, was weiß ich, du hast ja sicherlich auch vom World Economic Forum und sowas gehört in den Zeiten, kommt mir irgendwie nicht drum rum, da das auch mitzukriegen. Die Vision, die da verbreiten, die klingt ja ähnlich. Die wollen ja auch das Beste letztlich. Dieses, dass jeder Zugang hat zum Gesundheitswesen, zum Gesundheitssystem und so weiter, zu Finanzen, dass auch diejenigen in den armen Ländern wie Asien und Afrika einen Zugang haben zur Finanz- und Businesswelt. Also es sind ja schöne Visionen irgendwie. Das hat er ja auch. Aber wie soll das umgesetzt werden? Mit unserem momentanen Denken scheint es nur über Gewalt zu gehen.
Ja, da bin ich aber eher kritisch. Also oft werden auch Sachen ganz anders dargestellt und schöne Worte gewählt, um irgendwas zu verkaufen, was dann in Wirklichkeit ganz anders wirkt. Ne? Also da muss man dann schon ganz genau hingucken. Und bei den vielen Sachen, die es gibt, ist es schwer, überall genau hinzugucken.
Und daher finde ich es immer gut, erstmal auf das Wesentliche zu gucken. Das ist, dass ich hier bin. Und hier zu gucken, was bedeutet das? Was bedeutet das, ich bin hier? Wer bin ich? Was bin ich? Wer bin ich nicht? Weil hier ist so viel, was stattfindet.
Wir müssen ein bisschen über deine Angebote jetzt diesen Winter sprechen. Wahrscheinlich mehr online.
Ja, momentan ist ja wieder mal Lockdown und Kontaktbeschränkungen und man darf nur so und so viele Leute zusammenkommen lassen, was natürlich für Satsangs eine blöde Konstellation ist. Deswegen, ja, meine momentanen Angebote sind online. Samstags gibt es einen Satsang in deutscher Sprache. Das werde ich wahrscheinlich im nächsten Jahr auch weiterhin erstmal fortsetzen. Und mein Silvester-Retreat läuft, glaube ich, seit 2002 oder 2003, weiß nicht mehr, wann es das erste Mal war. Jedes Jahr war es analog. Dieses Jahr kriegen wir es nicht hin. Also wird es auch das Silvester-Retreat online geben. Die Links dafür stehen schon auf meiner Webseite. Es gibt auch natürlich diese Online-Einzelsitzungen, Traumaarbeit, die ich auch online mache. Es sei denn, es kommt jemand nach Wuppertal, dann mache ich das auch hier in meiner Wohnung. Ja, das ist es eigentlich.
Wie war das eigentlich damals, der Moment, wo du dich, wo du das so erkannt hast? Benutze den Begriff Erwachen nicht so gern, sondern vielleicht erkannt. Also wie war das oder wie lief das ab?
Ich hatte ein Gespräch mit Isaac Shapiro, bei dem ich im Satsang war, und fragte ihn, ob er eventuell mein Guru oder mein Meister ist oder ob er mir die Erleuchtung bringen kann oder ob ich über seine Vermittlung die Erleuchtung erreichen könnte. Und dann fragte er mich, was ist denn die Erleuchtung? Und da muss ich zugeben, dass ich da nur eine Idee dazu hatte, aber kein wirkliches Wissen dazu. Also ich hatte eine Vorstellung und habe dann gesagt, ich weiß es eigentlich nicht wirklich, ne? Und dann sagte er ziemlich klar zu mir, oder so habe ich es zumindest gehört, wenn du nicht weißt, was du suchst, wie kannst du es dann finden? Das war eine super Frage, die erstmal Widerstand und alles Mögliche in mir ausgelöst hat. Ja. Ich hätte also sofort aggressiv werden können. Aber die Frage war, habe ich dann gemerkt, sehr gut. Und wo mir dann klar war, ja, wenn ich nicht weiß, was Erleuchtung ist, dann könnte es ja das hier schon sein. Könnte ja, ne? Wenn ich einen Schlüssel suche und weiß nicht, wie er aussieht, wie soll ich ihn finden, ne? Also, dann habe ich mich auf die Suche gemacht, innerlich zu finden, was will ich? Was verspricht mir die Erleuchtung? Warum will ich erleuchtet werden? Ja, kann man natürlich alle möglichen, ich will die Wahrheit wissen, sage ich, aber warum will ich die Wahrheit wissen? Und dann kam irgendwann für mich raus, also weil das dann irgendwie bei jeder Antwort quasi dann kam, dann, wenn ich das hätte, dann wäre ich im Frieden. Und irgendwie kam für mich dann raus, und da habe ich bestimmt ein halbes Jahr wirklich jeden Tag geguckt, was will ich, was ist mir das Wichtigste. Und dann war es klar, das ist Frieden. Ja, und irgendwann bin ich dann wieder zum Isaac und habe gesagt, so, jetzt weiß ich eigentlich ziemlich klar, was es ist. Und dann fragte er, was ist es denn? Frieden. Und dann sagte er nur so, oh ja, das ist ja das Einfachste. Das ist doch hier, oder? Und dann habe ich gesehen, ja, das ist hier. Dafür gibt es nichts zu tun, nichts. So, das war so ein. Ich kann es auch nicht sagen, wie lang die Zeit war. Ne? Ob das. Ich wirklich kann es nicht sagen. War das eine Sekunde, waren es fünf, waren es zwei, waren es eine halbe? Weil da etwas passiert ist, das war sozusagen zeitlos. Dann war quasi die Erkenntnis da, ja, das ist hier, da gibt es nichts für zu tun, ich habe jetzt nichts getan, außer, ja, gar nichts. Und dann wusste ich, okay, das ist, das will ich. Und nach diesem Erkenntnis habe ich dann eigentlich erst wirklich angefangen, Satsangs intensiv zu besuchen, beim Isaac. Und dieser Frieden etablierte sich dann einfach mehr und mehr. Es ist nicht, dass der Frieden wurde nicht tiefer oder gar nicht. Es wurde nur häufiger erkannt, dass der hier ist. Und dass ich das bin.
Und
Und
bis
die Suche nach Erleuchtung hörte dann sozusagen auf.
der Frieden dann immer da war, sozusagen die ganze Zeit, oder ist er auch mal in manchen Momenten noch mal nicht da?
Ja, ich weiß hier und jetzt, dass er immer da ist, ne? Und es gab dann auch irgendwann mal ein Erlebnis, wo der Frieden scheinbar nicht da war. Beziehungsweise habe ich dann gemerkt, dass der Frieden nur in meiner Geschichte nicht da war, also weil ich auf irgendwas bezogen war in der Vergangenheit. Und ich die Gedanken hatte. Und die Überzeugung, wenn dieser Frieden jetzt nicht wirklich konstant die ganze Zeit da ist, ne, dann taucht es nichts. So, und dann ist etwas passiert, dass ich geschaut habe, was heißt es eigentlich immer? Was heißt denn immer? Und dann habe ich gemerkt, dass ich mich auf etwas immer, da beziehe ich mich auf die Vergangenheit. Und dann wurde mir ziemlich schnell klar, dass das eine vollkommen dumme Idee ist. Ne? Weil klar gab es in der Vergangenheit immer Erlebnisse, wo kein Frieden da war. Und der Versuch, dass Frieden immer da ist, heißt, ich versuche jetzt, dass der Frieden in der Vergangenheit da ist. Und mir war klar, das geht nicht. Das ist unmöglich. So, wie ist es jetzt? Hier ist es ja, ne? Hier ist der Frieden ja. Und der reicht mir. Da ist irgendwas passiert in diesem Moment, dass ich mir sozusagen, und das war nicht absichtlich, das ist einfach passiert, dass ich mir da erlaubt habe, dass Frieden da sein kann, wenn er will. Jetzt ist er da und das ist die Erfahrung, die einzige, die ich wirklich habe, hier und jetzt. Und ob er verschwindet, weiß ich nicht. Es ist wie eine Erlaubnis passiert, der kann hier sein, wann er will. Es war nicht mehr wichtig für mich, dass immer Frieden ist. Und sobald meine Aufmerksamkeit irgendwie so eine Bewegung da ist oder eine Frage, ist jetzt Frieden hier? Ist er immer da? Ist immer da? So würde ich es jetzt mal beschreiben. Macht das Sinn für dich?
Ja, ich glaube, ich verstehe also dieses, man muss gar nicht mehr die ganze Zeit so dran festhalten, wo ist jetzt der Frieden oder ist er immer da oder nicht, sondern man weiß einmal, Frieden ist immer da und mal ist er mehr präsent und mal weniger. Das ist kein Festhalten mehr daran, was jetzt ist und was nicht.
Ja, oder wenn ich erlebe, hier ist es gerade nicht friedvoll, ne? Aber meine Sehnsucht ist Frieden, ne? Weil die ist, das hat sich ja irgendwann gezeigt, das ist meine Sehnsucht, ne? Frieden. Wenn Frieden da ist, ist gar keine Sehnsucht da, klar. So, dann kann es auftauchen, dass jetzt eine Erfahrung da ist, die mir sagt, nee, hier ist kein Frieden. Dann kann ich gucken, gibt es denn irgendwas hier, was im Frieden ist? Und schon wie zack, hat Frieden meine Aufmerksamkeit. Und das, was meine Aufmerksamkeit hat, das ist auch meine Erfahrung.
Okay. Und der Name Gaia ist dann auch in dem Zug gekommen. Hast du dir geben lassen oder selber ausgesucht?
Den Namen Gaia habe ich schon vor, bevor ich überhaupt den Isaac getroffen habe, bekommen von einer spirituellen Lehrerin in Indien. Und der hat also damit gar nichts zu tun. Und der Name damals hat gepasst und der schien zu dieser damaligen Zeit sehr passend für mich zu sein. Und den habe ich angenommen und weiterhin auch behalten. Aber der hat auch jetzt keine Wichtigkeit. Also, wenn es dir jetzt lieber wäre, Michael oder Herr Zipf zu mir zu sagen, dann wäre das auch okay.
Und kam die, also mit dem Namen Gaia, hat die spirituelle Lehrerin damals dir das vorgeschlagen oder hattest du den Wunsch nach dem Namen?
Nee, das hat sie vorgeschlagen. Die hatte quasi wie eine Eingebung und hat mir dann gesagt, dass sie eine Eingebung hat und es würde wahrscheinlich ein Name sein, ob ich den annehmen wollte. Und dann habe ich noch gesagt, oh, dann, das muss ich mir erstmal überlegen, das weiß ich noch nicht. Und irgendwann war das aber so stark und dann habe ich gesagt, ja doch. Und sie war etwa schamanisch angehaucht und hat dann zum nächsten Vollmond oder Neumond sozusagen wie so ein kleines Taufritual gemacht bei mir.
Und hattest du, weil manche, also manche lassen sich ja so einen spirituellen Namen geben auf ihrer Reise, damit sie beispielsweise auch immer an das eine stärker erinnert werden und der Fokus mehr bleibt. Hattest du auch das Gefühl, dass dieser Name dir in deinem Prozess geholfen hat oder dich zu fokussieren?
Nein.
Nein. Okay. Oder energetisch was mit dir gemacht hat?
Nee, auch nicht. Auch nicht. Wie soll ich mal sagen? Ich war damals, das war in den 90er Jahren, ne? Da schien es so zu, schien so dazu zu gehören, ja? Wenn man irgendwie auf diesen spirituellen Pfad geht oder auf den Pfad der Wahrheitssuche oder der Erleuchtung, dass es da auch irgendwie einen anderen spirituellen Namen gibt. Und damals gab es ja schon viele Sannyasins, die bei Osho waren oder mit Osho in Verbindung waren. Osho war schon tot oder wie die Sannyasins sagen, hat seinen Körper verlassen oder zurückgelassen, je nachdem. Für mich ist er gestorben. Und so, und die haben alle, fast alle, die da bei ihm waren, einen spirituellen Namen gegangen, dann sind die bekommen, dann sind viele damals zu Papaji gegangen, als Osho tot war. Und auch da gab es diese Tradition. So, es schien also einfach so dazu zu gehören. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehört es dazu irgendwie. Aber es hat mir keine, vollkommen unabhängig von der Erkenntnis.
Was bedeutet der Name Gaia?
Erde.
Weißt du, Erde?
Es war ein Doppelname, Gaia Merlin, der Erdmagier.
Passt ja. Und haben deine, du hast ja auch vorhin erwähnt, dass du Kinder hast und auch deine Frau. Haben die das auch gemerkt, dass bei dir bei diesem Prozess oder auch in den kommenden Monaten und Jahren, dass du dich da verändert hast im Vergleich zu früher?
Also meine jetzige, wir sind gar nicht verheiratet. Ich sage nur
Also, okay.
Frau zu ihr, weil sie die Frau ist, die mit mir zusammenlebt hier. Sie ist auch nicht die Mutter meiner Kinder. So in der Zeit damals war ich getrennt von meiner Familie. Und meine beiden Söhne nennen mich Gaia. Jetzt, ne? Und meine Söhne haben auch mitbekommen, was für mich passiert ist in diesem Feld, als ich die Zeit intensiv mit Isaac verbracht habe und auch die waren auch mal mit, zweimal, dreimal sogar oder viermal. So, die haben schon das mitbekommen. Und ja, meine jetzige Partnerin, wir haben uns vorhin noch kurz unterhalten, sagst du, ja, du hast einfach auch so eine mentale Stärke, die dich da nicht so triggert und so, ne, dass du da einfach so ruhen kannst, aufgrund wohl der langen Zeit auch, die ich mich damit beschäftige. Und für die Mutter meiner Kinder, mit der ich damals noch verheiratet war, wie war ich das überhaupt noch? Nee, Quatsch, da waren wir schon längst geschieden. Wir waren schon längst geschieden. Ja, für die war es sehr merkwürdig, weil sie sehr spirituell sozusagen war, aber auf einer anderen Ebene, sage ich mal. Es war eher so esoterisch spirituell. Während ich eher auf einer anderen Ebene spirituell war. Ich habe mich selbst gar nicht als spirituell wahrgenommen oder erlebt, sondern ich hatte einfach nur die tiefe Sehnsucht nach Frieden. So, und das, ja, das war mir damals wichtig. Das wollte ich. Und für quasi die Mutter meiner Söhne war es, glaube ich, sehr seltsam irgendwie, auch dass ich irgendwann mal Reiki gemacht habe und Shiatsu und lauter so Heilarbeit und dass ich dann irgendwann aufgetreten bin, sage ich mal, oder ich jetzt irgendwie ein spiritueller Lehrer war, war für sie total befremdlich und für mich auch, weil ich gar kein spiritueller Lehrer bin, sondern sag ich, ja, für mich ist es auch befremdlich. Also das habe ich nie geplant, das war nie meine Absicht. Es ist einfach der Lauf der Dinge.
Und redest du mit deinen Kindern auch über das eine oder diesen Frieden ist das Thema manchmal bei Tisch oder generell in Gesprächen oder auch mit deiner Frau jetzigen?
Eher selten. Also meine Söhne und ich, wir leben ja nicht zusammen. Die einen leben in Portugal, die anderen der ist in Frankfurt. Wenn es ein Interesse gibt, dann reden wir drüber. Und wenn nicht, dann reden wir nicht drüber. Und mit meiner Partnerin, wir reden mehr über, was wir essen wollen oder wann wir wohin fahren wollen oder ob wir, was weiß ich, heute Abend was zusammen Fernsehen gucken oder so. Das ist eher das, worüber wir so reden. Aber wenn, manchmal taucht es natürlich auch auf und dann reden wir auch darüber.
Aber sie ist auch in diese Richtung interessiert?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, ich könnte mit keinem Menschen zusammen sein, nahe zusammen, der daran kein Interesse hat.
Sie erkennen dich auch darin so an, was du bist oder was du da jetzt so erlebt hast, in deiner Funktion auch, die du jetzt ausübst oder erfüllst.
Ich gehe mal kurz fragen. Ja, sie nickt.
Ja, das spürt man ja auch wahrscheinlich dann selber, wie auf einen reagiert wird. Und hat sich auch deine Beziehung jetzt von dir aus, von dem, wie du merkst, wie du mit den Menschen umgehst oder wie die auch die Sichtweise auf die, ich sag mal, vielleicht auch alltägliche Dinge ist, dass sich da deine Sichtweise und auch der Umgang damit seitdem verändert hat und du vielleicht generell auch friedlicher reagierst oder ruhiger?
Ja, ich glaube, das ist etwas, was mir auch viele Leute, die mit mir zu tun haben, in mir sehen, ja, dass ich irgendwie viel Geduld habe oder dass ich einfach eine weiche Art habe und da bin oder da bleibe. Und ja, ich irgendwie eine Gabe habe, auch die Nervensysteme immer wieder einzuladen, dass sie sich in irgendeiner Form balancieren oder harmonisieren können. Also die meisten Menschen verbringen ja gerne Zeit mit mir. Und es gibt natürlich auch Leute, die wollen mit mir nichts mehr zu tun haben. Es geht aber ganz schnell, wenn einfach etwas getriggert wird im Nervensystem, was sich dann so existenziell anfühlt, dass, ja, dass sie dann lieber eher nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Das gibt's auch.
Merkst du einen Unterschied jetzt, wenn du mit anderen Leuten zusammen bist, die das so erkannt haben? Oder mit, ich sag mal, klingt jetzt blöd, oder halt welchen, wo es jetzt noch nicht so tief gesagt ist?
Ich habe irgendwie gerade die Frage nicht richtig verstanden. Bitte nochmal.
Mhm. Ist ein Unterschied, wenn du mit anderen Erwachten zusammen bist, als mit Nicht-Erwachten? Im Zusammensein?
Ich will mal sagen, Menschen, die einen Zugang haben zu dem, worüber ich spreche, also Essenz oder wie immer man das nennen möchte, und die das genießen oder denen das wertvoll ist, mit denen ist ein Zusammensein für mich leichter, sage ich mal. Es gibt Menschen, die da diesen Zugang nicht haben, da können wir eher nur auf einer oberflächlichen Ebene miteinander sein. Das kann ich auch mal gut haben, ne? Aber das wird kein langes Miteinander sein. Ne? Meistens fühle ich mich da nicht so wohl. Es kommt aber auch drauf an, was machen wir zusammen. Ja? Ich kann durchaus mit jemandem stundenlang spazieren gehen, der überhaupt kein Interesse an Frieden oder Wahrheit hat. Ne? Das ist kein Problem. Ne? Aber wenn es um Begegnung geht miteinander, oder wenn es dann darum geht, zu diskutieren, dann merke ich schnell, das ist mir nicht angenehm. Wenn mich Menschen nutzen wollen, um für sich zu erkennen, die Wahrheit oder zu erkennen, was Wahrheit ist oder wo Frieden ist, dann gebe ich meine, wirklich, gebe ich mein Leben dafür, könnte man sagen, ne? Also wo ein Interesse da ist und jemand dieses Interesse hat, aber da den Zugang nicht findet, dann mit allem, was mir zur Verfügung steht, kriegt es meine Aufmerksamkeit. Wenn jemand mir aber erzählen will, ja, mit mir da diskutieren will, wer ich bin, was ich bin, dann merke ich ziemlich schnell, da habe ich überhaupt kein Interesse, gar kein Interesse. Gibt ja viele Menschen, die sagen, jo, ich bin der Creator oder der Erschaffer und ich habe die Möglichkeit, mit meinem freien Willen zu erschaffen, was ich will und will mich dann davon überzeugen, weil ich irgendwie genau die gegenteilige Erfahrung habe, da merke ich, da habe ich gar kein Interesse dran. Dann sage ich, jo, danke. Lass uns lieber spazieren gehen, oder?
Und was ist das, was so einfacher ist mit Leuten, die diesen Zugang zu dieser Essenz auch haben, so wie du, also vielleicht ja mehr das erkannt haben?
Da resoniert was, wenn ich davon spreche. Und dann sehe ich, dass es ein Interesse gibt, da tiefer zu forschen oder da reinzuschauen. Und man schwingt so auf einer Ebene, würde ich mal sagen. Und macht es einfach angenehmer. Ich kann dem, was mich wirklich interessiert, ganz viel Aufmerksamkeit geben. Und Menschen, die da kein Interesse dran haben, die haben eher ein Interesse an etwas anderem, Entertainment meistens, ja, irgendwie Unterhaltung, also irgendwie abgelenkt werden vom.
Futter kriegen.
Irgendwie, ja.
Ist Fragen stellen oder sowas wie hier zum Beispiel auch solche Fragen stellen, ist das auch eine Ablenkung?
Für mich nicht, weil für mich, du stellst ja die Fragen mit einem gewissen Interesse. Ich muss meine Aufmerksamkeit sozusagen oder darf meine Aufmerksamkeit immer wieder richten aufs Wesentliche und von da aus sprechen. Und es kann natürlich auch sein, dass manchmal Interviews anstrengend werden, weil ich manchmal die Frage nicht richtig verstehe oder weil es in eine andere Richtung gehen soll. Ich soll irgendwie über irgendwas sprechen, worüber ich gar keine Ahnung habe. Und dann kann es anstrengend werden.
Die Beziehung jetzt zu deiner jetzigen Lebenspartnerin eine andere als zu der früheren Frau? Also, dass du gemerkt hast, dass du jetzt auch eine andere Frau angezogen hast oder dass du auch anders Liebe definierst als früher vielleicht und somit die Beziehung oder ja, Beziehung generell anders verläuft?
Ja, es verläuft anders, aber ich habe keine Ahnung, weshalb. Ich glaube, jetzt weiß ich von Dingen, von denen ich, als ich 30 war, nicht wusste. Und letztlich sind alle Beziehungen, auch Partnerschaftsbeziehungen, die ich im Laufe der Jahre gehabt habe, unterschiedlich und verschieden. Und ich kann das nicht wirklich genau sagen, womit es zusammenhängt. Aber was ich über die immer und immer stärker erkenne, ist sozusagen, dass wenn es Spannung gibt oder Wut oder sowas oder dass es keine Absicht ist von meinem Gegenüber, mich zu verletzen. Und wenn ich das sehen kann und das immer tiefer sehen kann, ist es natürlich viel leichter präsent zu sein, wenn da irgendwo Not ist. Ja? Also das kann ich immer klarer erkennen und kann auch bei mir klarer erkennen, wenn hier eine Not stattfindet und mich für einen Moment ausklinken, um mein Nervensystem wieder in Balance zu bringen. Ja, und so will ich es momentan gerade beschreiben.
Wie würdest du das Wort Liebe definieren?
Wir sagen uns ja auch öfters mal, ich liebe dich. Und ich weiß, dass die Aussage nicht stimmt. Ich weiß, dass die Aussage richtiger wäre, wenn ich sagen würde, gerade in diesem Moment, in deiner Gegenwart zu sein, erinnert mich an Liebe. Und Liebe ist für mich nichts, was mit Zuneigung oder Ablehnung zu tun hat, oder mit Sympathie oder mit Sehnsucht oder sondern Liebe ist für mich das, was bedingungslos ist, was hier und jetzt bedingungslos ist. In Beziehungen gibt es aber Bedingungen auf einer bestimmten Ebene. Und das, was bedingungslos ist, ist das, was ich bin. Und wenn ich diesen Zugang zu dem, was ich bin, nicht habe, dann suche ich natürlich die Liebe im Außen. Ne? Dann suche ich das in der Partnerschaft oder wo auch immer. Ja? Also das war zumindest mein Ansatz früher, mit einer Frau zusammenzukommen, die mich liebt. Und aus bestimmten Erlebnissen dann heraus gibt es immer wieder die Erfahrung, nee, die liebt mich nicht wirklich. Dann versuche ich es irgendwie zu testen, ob sie mich doch wirklich liebt, selbst wenn ich so und so bin, was natürlich dann immer in die andere Richtung geht. So, das ist eine Erkenntnis, die ich über den Lauf der Jahre gemacht habe. Und für mich ist Liebe das, was ich bin, was du bist, was die Essenz von allem ist.
Und verliebt sein, was ist das dann für dich? Wie würdest du verliebt sein definieren?
Verliebt sein ist, da taucht ein Mensch auf, der attraktiv ist. Für mich als Mann oder als Mensch. Und eine Vorstellung da ist, mit diesem Menschen könnte ich mein Leben verbringen. Und, oder viel Zeit in meinem Leben verbringen. Und mit diesem Menschen könnte ich auch Liebe machen, körperliche Liebe machen. Mit diesem Mensch kann ich mir vorstellen, einfach viele glückliche, freudvolle Momente zu haben. So. Und diese Mischung würde ich immer als Verliebtsein bezeichnen. Und das sind dann Zustände, die können, die sind zeitlich begrenzt. Weil es gibt ja im Zusammensein, also in Beziehungen, sage ich dann einfach mal, Herausforderungen. Immer wieder Triggerpunkte. Und da kann es auch mal sein, dass da jetzt nicht das Gefühl ist, das ist der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Obwohl es trotzdem ist. Ne? Ich habe so ein bisschen die Uhr hier im Blick.
Ja.
Ich glaube, wir haben schon ein ziemlich langes Interview.
Ja, schon über 2 Stunden.
Ja, ja. Aber da merkt man, wenn das Zeitlose die Aufmerksamkeit kriegt, immer wieder, ne, dass es auch schnell zeitlos werden kann.
Vielen Dank für das Interview, dass du dir die Zeit genommen hast und all die Fragen beantwortet hast mit so viel Ruhe und Geduld, deinem ganzen Wissen.
Danke, gerne. Ja, also gerne. Und ihr wisst, was meine Leidenschaft ist und ich kann immer gerne wieder für Interviews zur Verfügung stehen.
Ja, danke, Gaia. Vielen Dank.
Ja, danke auch.
Vielen Dank.
Namaste.